Guten Morgen. Oh, seid ihr alle schon eingeschlafen? Was? Okay, ich gehe mal nach Hause und gehe mal wieder schlafen. Probieren wir nochmal. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Oh, okay, das ist halt doch da. Das ist schön. Schön, euch zu sehen. Es ist auch schön, dass es das zweite Advent ist heute Morgen. Und wir werden ein bisschen darüber reden, was bedeutet Advent. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne auch kurz einfach mal diese Zeit bewusst in Gottes Hand legen. Bitte mit mir kurz beten dafür. Vater, Sohn, Heiliger Geist, liebe Gott, diese Zeit ist jetzt für dich. Wir wollen dich lieben und wir sinnen uns auf deinem Wort und was du zu uns sagen möchtest. Wir hören, wir machen uns bereit und wollen empfangen. Heiliger Geist, erfülle du dein Wort und bring es zu unseren Herzen und sprich zu uns, was du sagen möchtest zu jedem Herz. Wir geben dir diese Zeit als ein Opfer, ein Zeitopfer, eine Hingabe, eine Sinne und Fokussieren, eine Meditation an dich, für dich. Denn du bist der König und dir gebührt die Ehre. Und wir brauchen dich und wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es ist zweiten Advent und du kannst schon mal den PowerPoint auf die Leinwand machen. Wir probieren mal hier mal Technik-Sachen aus. Hoffentlich klappt das dann. Genau. Zweiter Advent 2024. Und Advent bedeutet wortwörtlich auf Deutsch Ankunft. Also es ist eine Zeit, wo wir vorbereiten. Wir bereiten uns vor auf einen Ankunft. Jemand kommt. Und es ist natürlich eine Zeit, wo wir uns vorbereiten auf das Kommen des Messias. Eine Zeit, wo wir erinnern daran, dass Gott sein Versprechen gehalten hat und er gekommen ist als Baby. Dass er sein Versprechen über die hunderte Jahre auch gehalten hat und der Messias ist auch für uns gestorben und uns gerettet hat. Es ist eine Zeit, daran zu erinnern. Und es ist eine Zeit der Besinnung auf seine Wiederkunft. Dass er wiederkommt. Also wir bereiten uns vor, dass er wiederkommt. Und es ist mit seiner Wiederkommen dann die Vollendung unserer Erlösung. Und das ist alle diese drei Dinge, ne? Von der Krippe zu dem Kreuz, zu der Auferstehung und seiner Wiederkunft. Das ist alles sein Werk. Habt ihr das verstanden? Wir haben Anteil daran, wir dürfen empfangen, aber wir haben eigentlich nicht viel dazu beigetragen. Das war seine Initiative. Es war seine Vorbereitung für uns und auf uns. Es war sein Tun, dass er gesagt hat, schon voraus, ich sende meinen Sohn. Er wird ein Kind geboren von einer Jungfrau. Und er wird Sohn des Höchsten sein. Und er wird die Sünder und Schuld aller Menschen auf sich nehmen. Und er wird mein Volk und er wird die Nationen befreien. Und er wird sie lösen. Und es ist zu wenig, dass nur ein Volk, sondern die ganze Welt, jeder, der glaubt. Das war schon vorausgesagt, schon dann getan, vor 2000 Jahren, bevor eine von uns irgendwie auf die Welt kam. Es war alles seine Initiative. Und auch sein Wiederkunft ist nicht wirklich viel, was wir dazu beitragen. Es ist sein Plan, sein Wille, sein Tun, seine Erlösung. Wenn wir da kommen und wir für ihn stehen, es wird seine Gnade sein. Es wird seine Vorbereitung auf uns. Ich gehe, sagte Jesus, und ich bereite einen Platz, ein Haus, eine Wohnung für euch vor. Er ist bereit auf uns. So. Und er ein bisschen so, ich möchte dieses Bild ein bisschen so mitnehmen und durch die Reise mit verschiedenen Tischen durch die Bibel, was wir sehen, wie ein bisschen so, wenn wir uns vorbereiten auf Gäste oder auf jemanden kommt zu uns zu wohnen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich habe das schon ein paar Leute schon mal gesagt, aber meine Mama ist tatsächlich zum Besuch dieses Jahr da und ich freue mich so sehr. Und als meine Mama auf dem Weg war, Ja, sie kommt aus Mexiko, das ist eine lange Reise. Also, so, als meine Mama auf dem Weg war, ich habe gedacht, meine Mama kommt, jetzt muss ich die Wohnung putzen, ich muss Platz machen im Schrank, ich muss das Bett, die Sachen so beziehen und so verschieden. Man bereitet sich vor, wenn jemand kommt, um mit dir zu wohnen. Na, das ist normal. Gott bereitet auch wie ein Gastmahl und mehrere Tische. Er macht sich bereit auf uns und ist eigentlich schon bereit für uns. Und er lädt uns dazu ein. Er macht Platz für uns. Und so heute möchte ich damit sagen, mach dich bereit oder wir sollen uns bereit machen. Er ist bereit für uns. Und darum geht's. Und diese vier Tische oder fünf eigentlich, aber vier sind hier dargestellt. Und ich möchte mit vier Tische ein bisschen, wie gesagt, eine Reise durch die Bibel, Alten, Neuen Testament, wie Gott Tische für uns vorbereitet, uns einlädt. Was schenkt er uns? Wozu haben wir in dieses Zusammenwohnen mit ihm? Und wie kommen wir zu dieser? Wie machen wir uns bereit, um das zu empfangen, um da reinzutreten und das zu leben, was Gott für uns hat? Heute Morgen, den Advent, wir vorbereiten uns auf den Wiederkunft und auf das Kommen des Messias. So, schauen wir, ob der Klicker funktioniert. Yay! Letzte Woche, das ist von dem Kinderdienst, ein paar Einblicke. Das war so toll, die Kinder haben die ganze Stiftshute oder Zeltebegegnung, wie es steht in Mose, in den verschiedenen Büchern Mose. Die haben die Stationen gemacht, wie die Israeliten damals mit dem großen Zeltebegegnung. Draußen hatten sie ein Lagerfeuer und das war dafür das Brandopfer, wo sie dann die Tiere geschlachtet und geopfert haben. Und dann war so eine Schale mit heißem Wasser, wo sie dann waschen könnten. Und dann kommen sie rein in den Flur unten und haben dann sind reingegangen in den Vaterhausraum oder Kinderraum. Und das war quasi, als sie in den Tempel oder in der Zelt, wo das Heiligtum, das erste Zelt, Vorzelt, und da, das sieht sie dann so links. Sie kam da rein und da war links so Kerzen um dieses Menorah, dieses Licht, was immer brennen sollte. Und rechts war das Schaubrot oder das Brot, was immer vor Gottes Angesicht ist. Und dann das Allerheiligtum haben sie so quasi auch da gebaut mit dem Räucheraltar, wo sie dann einfach irgendwas da gebrannt haben. Also das ist ein kleines Einblick in den Kinderdienst und was sie letzte Woche gemacht haben. Und als ich das gesehen habe, bevor den Gottesdienst, ich dachte, oh, wie cool. Und dann hier im Lobpreis waren wir am Anbeten und Singen und so. Und mir ging einfach mal es nicht los aus dem Kopf, das mit dem Schaubrot. So, ich möchte zum allerersten Tisch kommen in unserer Reise heute. Und was Gott, wie er vorbereitet ist auf uns an seinem Tisch mit dem Schaubrot. Und ich lese es erstmal vor, sonst sehe ich das nicht. So, aus 3. Mose, es gibt ein paar Stellen, aber wir lesen aus 3. Mose 24, Vers 5 bis 8. Und du sollst Feinmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen oder Brote. Ein Kuchen soll aus 2/10 Eva bestehen. Du sollst sie in 2 Schichten von je 6 Stück auf den reinen Tisch legen vor den Herrn. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen und er soll für das Brot sein, als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für den Herrn. Sabbat für Sabbat soll er sie beständig vor dem Herrn aufschichten, als eine Gabe von den Kindern Israels. Das ist ein ewiger Bund. Okay, so das ist die Stelle. Und der erste Tisch am Tisch des Schaubrotes vor seinem Angesicht. Ich habe hier das Schaubrottisch ein bisschen versucht nachzumachen. Es ist natürlich nicht genau, das ist ein bisschen mehr genauer in dem Bild da auf die Leinwand. Aber hier, der Tisch war so mit Gold bedeckt und die hatten auf jede Teller 6 Brote, meistens ungesäuert, was da waren, die haben das gebacken und die hatten 6 hier und 6 da, 12 Stück für die 12 Stämme Israels. Und auf den Brot oder davor, man ist nicht ungenau sehr sicher, aber es scheint eben vielleicht immer sogar auch, war Schalen mit Weihrauch. Das ist tatsächlich Weihrauch aus Libanon. Also Weihrauch würde einfach mal, das sieht aus wie Kristallen, so wie Steine. Das würde da liegen und dann würden sie auch so, nicht unbedingt Kerzen oder Öl oder so, manche sagen, da war immer Öl und Sachen dabei, aber definitiv das Weihrauch. Und es stand, wie ihr sah vorhin, auf die rechte Seite, aber immer vor dieses Zelt, vor dem Allerheiligtum. Und das war hinter dem Zelt, in dieses Begegnungszelt, war das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart war. Und das Schaubrot sollte beständig vor dem Angesicht Gottes sein. Ständig. Es sollte 24/7 da sein. Und wenn sie den neuen Sabbat hatten, würden sie kommen und sie würden mit Teams kommen. Und den ersten Team würden kommen und sie würden einen Tisch Platte erheben und der nächste frische würde dargelegt und dann so und so, so dass es niemals war der Tisch leer. Sondern ständig, keine Sekunde geht, wo das Schaubrot nicht vor Gottes Angesicht war. Sondern es war immer da. Und da gab es verschiedene Bedeutungen, aber sehr wichtig, wie es hier, es war ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Es war ein Zeichen, ähnlich wie die Beschneidung. Oder wie den Sabbat, dass wir feiern den Sabbat, sie haben den Sabbat alle 7 Tage gefeiert. Es war ein Zeichen des Bundes, es war aber auch eine Opfergabe, das mit dem Weihrauch und so, es war eine Opfergabe von den Kindern Israels an Jahwe oder an Gott. Und es war ein Gedächtnis, ein Feueropfer. Sie sollen danken, sie sollen denken, weil, und jetzt kommt der Punkt, um Mehl, Feinmehl zu produzieren. Das ist in der Zeit, wo Israel in der Wüste ist. 40 Jahre einfach ein bisschen rumwandern. Sie haben sich aufgehoben, manchmal ein paar Tage, manchmal vielleicht Wochen, manchmal Monate, aber sie waren nicht einfach mal so, okay, jetzt machen wir Getreide und wir farmen und wir machen Sachen und dann haben sie Mehl. Nein, sie waren am Wandern für 40 Jahre lang. Also woher haben sie das Mehl? Sie haben von ihre Schafe oder Güter oder was auch immer sie produziert haben im Gehen dann zu den nächsten Dorf oder wo auch immer Menschen waren und haben getauscht oder verhandelt, haben gekauft das Mehl oder zumindest die Getreide. Dann würden sie es zurückbringen und die Getreide würden sie stundenlang mit der Hand mühlen. Und dann dieses mit der Hand gemühlte Mehl hatte so mehrere Flecke da drin. Und sie würden von dieses Mehl, kostbares Mehl, womit sie ihr eigenes Brot und Fladenbrot und sowas backen würde. Und das war das Hauptessen, was sie hatten, war Manne und das, was sie dann so tauschen. Sie haben nicht so oft Fleisch gegessen. Sie haben viel mehr das, was sie dann gewinnen konnten. So an Getreide oder von Manne oder von, na, was Gott. Deswegen haben sie irgendwo mal auch gesagt, wir wollen Fleisch. Und Gott sagte, boah. So. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, die haben, das waren kostbare Sachen. Und sie haben etwas von dieses Mehl an den Priester gegeben, den Leviten. Und sie würden dieses Mehl als ein Opfer von dem Volk annehmen. Und sie würden das, was schon gemahlen ist, 4-mal nacheinander nochmal mehlen oder mühlen. So dass es ein richtiges Feinmehl, so dass es keine Ministücke oder Schalen oder von irgendwas sonst da, sondern richtig, richtig fein. Es war ein Prozess, was sie gemacht haben. Es war ein richtiges Dienstopfer. Und daraus würden sie dieses besondere Brot backen mit einem besonderen Rezept und besondere Anweisungen und so weiter. Aber das stand da. Also es war ein Opfer von dem Volk als Danke und auch Erkenntnis, du Gott bist unsere Versorger. Wir sind hier wandern durch die Wildnis. Wir sind da und haben, weiß ich nicht, was morgen kommt. Aber du bist unser Gott. Wir sind abhängig von dir. Wir danken dir. Wir geben uns hin und etwas von unserer Habe hin, denn wir wissen und glauben, du wirst uns versorgen. So, es war ein, zum Gedächtnis, ein Dankopfer. Aber auch eine Hingabeopfer von Israel. Und genauso von Gottes Seite her. Es sollte 24 Stunden nicht nur Danke an Gott geben, aber von Gottes Seite her die Bedürfnisse Israels war 24/7 vor Gottes Angesicht. Da war keine Momente, wo er nicht die Abhängigkeit Israel und sein Volk vor seine Augen hatte. Immer war es da. Er hat diesen Tisch vorbereitet. Meine Augen, mein Gesicht ist zu dir gewandt. Ich sehe dich. Deine Bedürfnisse, deine Nöte, deine Kämpfe, deine Sorge, was auch immer, das sind ständig vor mir. 24/7. Und wir kommen mit Dankbarkeit und wir kommen mit dieses Erkenntnis, mit dieses Vertrauen. Und es ist auch an der Zeit, der Schaubrot ist auch genannt Brot des Angesichts oder Brot der Präsenzbrot. Es ist seine Gegenwart. Es sollte da dieses, du bist immer vor mir und ich bin immer für dich. Dieses Gegenwart Gottes sein und in der Gegenwart Gottes sein. Die Bedürfnisse Israels waren ständig vor Gottes Augen. Und es war auch ein Dankopfer von Israel für seine Versorgung. Gott ist bereit für uns an seinem Tisch der Gegenwart. Er ist bereit, mit seiner Gegenwart unsere Bedürfnisse zu stillen, unsere Abhängigkeit zu füllen, uns auszufüllen. Er ist bereit. Der hat den Tisch bedeckt. Das ist ein bisschen Antiklimatik hier, wenn das so mal passiert. Come on! Oh, nein, ein bisschen zu weit. Okay, kannst du eine zurückgehen, bitte? Zurück. Zurück. Nicht nach vorne, zurück. Nochmal. Zurück. Ja. Gott ist bereit für uns an seinem Tisch der Gegenwart. Sind wir bereit, uns Zeit für ihn zu nehmen und uns in seiner Gegenwart ausführen zu lassen? Wenn du einen Tisch vorbereitest für jemanden, der kommt, und du wartest und dann kommen sie nicht. Man, es tut ein bisschen weh. Schade. Du hast alles eigentlich vorbereitet, aber die waren zu beschäftigt. Oder die sind nicht gekommen. Du sagst, ja, ich weiß, ich kommen soll, es tut mir leid. Oder gar nicht anrufen und einfach mal nicht kommen. Das ist schade. Er ist bereit. Was für ein wunderbares Tisch der Versorgung und seiner Gegenwart hat er für uns bereit. Sind wir bereit zu kommen? Nehmen wir die Zeit, um einfach in der Stille und ihn zu bewundern? Das ist der erste Tisch. Er sieht unsere Bedürfnisse. Der nächste Tisch. Klick. Kommen wir zu Psalm 23. Einer der beliebtesten Psalmen, auch einer meiner Lieblingspsalmen. Das hier mit diesem Tisch. Lesen wir gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Guck mal, im Haus des Herrn, er lädt uns ein zu seinem Tisch. Er lädt uns ein. Und ich möchte konkret auf Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Besser fließt über. Nächste Slide bitte. Am Tisch seiner überfließende Güte. Denn das sind drei Bilder in diesem einen Vers. Wir haben einen gedeckten Tisch, wir haben etwas an Öl, sollte das mal so darstellen. Und wir haben ein Becher, was überfließt. Einfach mal so voll, dass es überfließt. Wie in dem Bild da. Alle diese drei Bilder bedeuten quasi, Gott hat einen Tisch vollgedeckt für uns. Und es ist diese überfließende Gnade. Es ist ein Tisch. bereit. Öl war so zum Königin zu salben. Es war da, um die Ehre zu geben, wenn du Gäste hast. Es war da, als Salbung zu nützen. Öl war so echt eine Ehre und etwas für deinen Gast oder für die Leute. Und dann hast du ein überfließende Becher. Alle drei sind zusammen. Das sind nicht einzelne Dinge, sie sind eigentlich zusammen und die bedeuten dieses überfließende Güte, was er uns bringt. Und der Kontext da drin ist ein Tisch angesichts des Feindes. Es ist so, Gott hat was für uns vorbereitet und der Feind ist machtlos, Gottes Güte und was er uns schenken will, zu verhindern, dass es uns ankommt. Der Feind kann Gottes Herz, Gottes Güte, Gottes angewandte Gesicht und was er uns schenkt, der Feind kann nichts tun. Wenn wir an seinem Tisch kommen, egal was der Feind macht, egal was Schwierigkeiten wir haben, was für Schmerzen wir haben, Gott ist da und der Feind kann nicht aufhören, dass Gott dich liebt, dass Gott dich heilt, dass Gott dabei ist für dich, dass er mit dir durch diese Zeit geht, dass er an Reichtum was hat, dass er dich ernährt, dass er dich tröstet, dein Stecken, dein Stab, die trösten mich. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, dass er unsere Augen erheben, dass das Problem nicht das Fokus ist, sondern Gott und seine Güte. Und es fließt über und er erfüllt uns was innerlich, was wir wirklich brauchen. Und den ganzen Psalm 23 ist, dass im Todesschatten, im Angesicht des Feindes, in schwere Zeiten, wir haben Ruhe und Stille innerlich und bei Gott finden wir, was wir brauchen. An seinem Tisch. Er bereitet uns einen Tisch vor. Nächste Slide, bitte. Gerade dann aber, wenn wir ihn nicht spüren, brauchen wir an seinem Tisch zu kommen und in seiner Gegenwart innere Ruhe zu finden. Wenn wir schwere Zeiten durchmachen, sagen wir, irgendwas ist schmerzhaft und wir schmerzen richtig. Es gibt eine Versuchung, die kommt. Und die Versuchung ist oft so, es schleicht rein und wir erkennen es manchmal nicht als Versuchung. Es ist nicht eine Versuchung zum Beispiel zu sündigen in dem Sinne, aber es ist eine Versuchung, uns so aus eigener Kraft irgendwie die Lösung zu finden oder die Versuchung, den Schmerz zu weglaufen. Irgendwie zu flüchten in Arbeit, in Süchte, in Handy, in Fernsehen, in irgendwelche sonst was. Dass wir nicht spüren, diesen Schmerz spüren wollen. Und so, da ist die Versuchung, irgendwie da so wegzulaufen. Und die Versuchung, das ganze Zeit nur um die Sorge und zu drehen, um was das Problem ist. Und all diese Versuchungen bringen uns weg vom Tisch, von Gottes Angesicht. So ist es wichtig, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wenn irgendwas ist, was uns betrübt, erkenne der Feind. Es ist nicht, dass alles vom Feind ist. Und manchmal in dieser Welt haben wir einfach Bedrängnis. Aber der Feind ist immer am Wirken, um auszunutzen die Möglichkeiten. Und er möchte mit der Versuchung, also komm, du musst na komm mal weg oder geh einfach mal arbeiten. Du bist so am Schmerzen, du kannst arbeiten, ist gut für dich und denk nicht mal daran. Oder was auch immer. Das sind verschiedene Versuchungen. Aber Gott lädt uns ein zu kommen. Und ich glaube, an diesem Tisch fangen wir erstmal an, es sollte eigentlich ein Riesenhaufen von Taschentücher dastehen. Weil ich glaube, wenn wir wirklich in Gottes Gegenwart kommen, mit unseren Schmerzen und mit unseren Sorgen und Ängsten, würden wir erstmal so ehrlich 1:1 sein mit ihm. Aber es kann nicht aufhören, seine Güte, seine Heilung, seine Öl, seine fließende, überfließende Gnade und Gegenwart, was er uns an diesem Tisch anbietet. Und es wird Heilung und es wird unsere Herzen und in seiner Gegenwart werden wir nochmal zu Stillen kommen. Und die innere Ruhe, die wir so nachsehnen, finden in seiner Gegenwart. An seinem Tisch. Nächstes Slide. Wir kommen jetzt zu diesem Tisch, der Königstisch. Das ist hier aus einer Geschichte 2. Samuel 9, 1 bis 10. Ihr könnt es lesen, ich gebe einfach mal für die Zeit eine kurze Zusammenfassung. Das ist eine Geschichte über David, König David, als er endlich mal König ist. Und alle seine Feinde sind besiegt. Saul und Sauls Familie meistens ist tot und verfolgen ihn nicht mehr. Saul war der vorherige König und hat David für 15 Jahre verfolgt und versucht, ihn umzubringen. Und dann alle die anderen, die Philister und die anderen Feinde, alle sind erst endlich mal besiegt und David ist endlich mal gekrönt, gesalbt und über ganz Israel, nicht nur Juda, sondern ganz Israel als König und alle sagen, ja, du bist König, wir unterwerfen uns dir und du bist jetzt, und er ist jetzt quasi auf der Höhepunkt. Und er kommt und jetzt, er fragt, gibt es jemand noch von Sauls Haus? Jemand von seiner Familie? Die waren alle ziemlich krass vernichtet und getötet, weil der vorherige Stamm soll nicht das Recht oder den Recht haben, irgendwie Anspruch auf das Thron zu haben. Aber er sucht nach ein Nachkommen von Saul und findet Jonathan, Sohn Mephibosheth. Das ist ein komischer Name, ist schon schwer zu sagen. Mephibosheth aber ist gelähmt in zwei Füßen. Und David fragt, gibt es einer? Und der Diener, einer Diener von Saul, der das Gut und Felder von Saul so beherrscht hat und ein bisschen so als Management da war, hat gesagt, ja, es gibt noch einen, ein Sohn von Jonathan, aber der wohnt nicht hier, der wohnt da weit weg in Lodebar, der versteckt sich und der ist gelähmt. Also der ist nutzlos. Und Saul sagt, David sagt, so, hol ihn her. Und als er kommt, für Mephibosheth denkt er, das ist jetzt das Ende. Ich werde jetzt umgebracht. Aber David will Gnade erweisen. Denn allererste, gibt es noch jemand, damit ich Gnade an ihm erweisen kann? Das Königstisch. Und was passiert, um alles kurz zu machen? Mephibosheth kommt und wirft sich auf dem Angesicht vor David hin und sagt, mein Knecht, ich bin dein Knecht, ich bin deins. Tu mit mir, was du willst. Völlig denken, ich sterbe jetzt. Und David sagt, fürchte dich nicht. Er gibt das ganze Gut und Felder, was Saul, die Erbe, was Saul gehörte von Israel, als das Land aufgeteilt wurde und die verschiedenen Stämme und Familien alle ein Land als Erbe bekommen hat. Er gibt dieses Teil, was Saul gehörte, an Mephibosheth wieder. Und dann sagte er zu den Dienern, ihr sollt das weiterhin bearbeiten und Geld damit machen, aber dieses gehört Mephibosheth, nicht mal euch, sondern es gehört ihm. Aber er wird nicht bei euch wohnen. Er hätte die Möglichkeit. Er wiederherstellt seine Erbe und damit wäre Mephibosheth reich genug, um für sich selbst zu sorgen, obwohl er gelähmt in seine Füße ist. Weil er war der Meister mit Diener, die dann das Land bearbeitet hat. Aber David geht noch weiter und sagt, aber Mephibosheth, du wirst in Jerusalem wohnen und du wirst von meinem Tisch essen. Täglich. Du wirst von meinem Tisch. Was bedeutet, nächste Slide bitte. Nächste Slide. An seinem Tisch der Wiederherstellung. Mephibosheth hatte mehreres gegen ihn als Nachkommen Sauls. Der war nach der Tradition hatte er Anspruch auf den Thron, deswegen waren die alle oft vernichtet und er war gelähmt. Er war nützlich. Er könnte nicht für David sogar irgendwie arbeiten. Er würde immer von Kosten anderen leben müssen. Nächste Slide. Am Tisch der Wiederherstellung, David gibt ihm seinen Teil wieder und sagt, du wirst aber von mir genährt. Am Tisch des Königs zu essen bedeutet, Anteil zu haben an dem, was dem König gehört. Na, David hatte eine Portion, das beste Portion von Essen und Sachen für seinen Tisch und seine Familie. Und er sagte, du wirst von meinem Tisch Anteil haben. Gott ist bereit, uns mit seinem Anteil wieder herzustellen. Sind wir bereit, uns so zu demütigen und ins hinzugeben, wie mit Mephibosheth? Dass wir kommen und uns demütigen und sagen, nicht mein Weg, nicht meins, ich bin es nicht würdig. Das weiß ich, ich erkenne. dass geistlich gesehen, ich bin nicht genauso gelähmt. Es ist nicht meine Güte Dienst oder meine Güte Leistung oder irgendwas, was ich tun kann. Ich verdiene es nicht, aber allein deine Gnade. Und weil du Gnade erweist. Ich erkenne und ich demütige ich vor dir, Gott. Du bist Gott, ich nicht. Nicht mein Weg, dein Weg. Wie wir oft schon gesagt haben heute. Na, gib dich. Surrender. Ich ergebe mich. Na, du bist Gott. Und ich werf mich vor dich hin. Ich bin deins. Dieses Hingabe ist da. Und so kommen wir an dem Königstisch, wo wir dann von seinem Anteil, wir geben das Recht auf unser Anteil ab. Und empfangen seinen oder Anteil an seinem Tisch, was so reich bedeckt ist und so viel mehr ist. Aber da ist die Frage, sind wir bereit, uns so zu demütigen und uns ihn hingeben? Es fordert Hingabe, es fordert Demut. Nächste Slide. Gehen wir zum nächsten Tisch, zum Abendmahltisch. Das Tisch des neuen Bundes. Matthäus 26, wir lesen da, als sie aßen, Jesus zusammen mit seinen Jüngern, sie aßen und nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern, sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib. Das tun wir sehr oft, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern. Nehmt, er brach es, nehmt und esst, das ist mein Leib, gebrochen für dich. Und dann nahm er das Kelch und dankte, gab es ihnen, sagte, trink jeder, alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Also an diesem Tisch, nächstes Slide bitte, an diesem Tisch des neuen Bundes lädt Gott uns ein in seinem neuen Bund, nicht nur das alte Bund, sondern erfüllt alle Verheißungen des alten Bundes und geht noch Schritte weiter. Nicht nur das Schaubrote, nicht nur die Stille und die innere Ruhe, nicht nur das Anteil von dem König, denn jetzt sind wir verbunden im neuen Bund mit Christus. Und die Erbe, was Christus bekommt, das Königsportion, ist auch uns gegeben. Und jetzt kommen wir an seinem Tisch in dem neuen Bund und er selbst hat wieder mal alles vorbereitet. Er ist zum Kreuz gegangen, damit wir nicht am Kreuz hängen müssen. Er ist verurteilt worden, damit wir nicht vor Gott verurteilt werden müssen. Er hat seine Opfer, sein Leben, sein Blut, alles hin ausgegossen, damit wir seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Wiederherstellung, seine Vergebung der Sünden empfangen können. Er hat alles vorbereitet. Machen wir uns bereit auf ihn und für ihn? Lukas 9 sagt, wie wir an diesem Tisch kommen. Was haben wir alles in dem neuen Bund? Vergebung, Wiederherstellung. Wir haben den Heiligen Geist empfangen im neuen Bund. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, der dann sogar geistliche Gaben gibt und sogar durch Wunder und Zeichen durch uns. Jesus sagte, wenn ich gehe, ich sende den Heiligen Geist, ihr werdet mehr tun als ich mit dem Heiligen Geist zusammen. Also, was für einen Tisch haben wir bekommen mit dem neuen Bund? Und die Verheißung, ewig mit Gott zu leben, die Heilsgewissheit zu haben, es ist nicht mehr unsere Leistungen, ob ich das Gesetz genau folge und da habe ich es nicht so gut getan, ich hoffe, dass ich gut genug bin. Nein, jetzt hängt es nicht mehr von was wir tun, sondern was Jesus getan hat, ab. Und das ist das neue Bund. So er lädt uns ein, zu diesem Tisch zu kommen. Wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß und vertrauen kann, ich bin nicht nur geliebt und gewollt, sondern ich bin gerettet. Und mein Schicksal, mein Platz ist bereit für mich im Himmel. Jesus hat das für mich getan. Ich habe Anteil an dem Königstisch. Aber Lukas 9, 23, kannst du es später lesen, aber da steht Jesus, hey, wer mir nachfolgen will, nimm sein Kreuz täglich auf sich. Das ist nicht nur, okay, einmal ein bisschen was so Ja sagen zu Jesus, sondern es ist eine tägliche Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Eine tägliche Entscheidung zu sterben, das ist das Kreuz, zu sterben zu meinem Wille, mein Leben, wie ich es will. Oder vielleicht, oh, ich würde sehr gerne hier in der Welt. Er sagt, nein, ich bin nicht von der Welt. Ich bringe euch zu den Himmel, zu meinem Reich, das Reich meines Vaters. Wenn du im Reich meines Vaters bist, dann musst ihr das verleugnen und mir nachfolgen. Und das ist eine tägliche Entscheidung. Es fängt an mit einer festen Entscheidung. und mit der Taufe und so weiter. Aber es ist eine tägliche Entscheidung. So täglich können wir zu diesem Tisch kommen, sollen wir zu diesem Tisch kommen. Es gibt manche Leute, die täglich Abendmahl nehmen, um sich daran zu erinnern. Und das letzte Tisch in Offenbarung 19, das nächste Slide bitte. Am Hochzeitstisch des Lammes. Das könnte ich nicht hier wirklich gut vorstellen, weil ich habe keine Ahnung, wie es ist im Himmel. Aber am Hochzeitstisch des Lammes, wenn wir so weit da sind und Gott alle Menschen gerettet hat, und dann kommen wir endlich mal zum Hochzeit mit ihm. Wir sind seine Braut und er der Bräutigam. Halleluja, sagen diese tausende Stimmen und mehrere Stimmen, unzahlreiche Stimmen. Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Er ist in seiner Macht angekommen. Lass uns fröhlich sein, lass uns jubeln, lass uns ihm die Ehre geben. So richtig Party abgehen hier, so mit der Hochzeit. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, seine Braut hat sich bereit gemacht. Hier kommen wir wieder zurück. Mach dich bereit. Er ist bereit auf uns. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. So ein wunderschönes Kleid, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also unsere Leinwand, das Kleidungsstück, was wir anhaben werden, ist Gerechtigkeit. Nächstes Slide. Jesus hat ein Gleichnis gegeben, um das ein bisschen ausführlicher zu sagen, in Matthäus 22. Ich habe nur hier einen Teil daraus. Aber er sagt ein Gleichnis und sagt, ein König bereitet ein Gastmahl. Na, Jesus gibt ein Gleichnis, aber es ist sehr fast 1:1 mit dieses Hochzeitstisch aus Offenbarung 19. Er bereitet einen Hochzeitstisch, eine Hochzeitsmahlzeit. Und er lädt die Leute ein, die er kennt und erwartet, dabei zu kommen. Aber alle gehen und sagen, nein, ich bin hier beschäftigt, ich bin da, ich kann das nicht. Und die lehnen es ab. Und dann der König sagt, das geht nicht, dass niemand kommt zu meiner Hochzeit. Ich brauche eine Braut. So er sagt zu den Dienern, geh raus und alle Leute, die du siehst, sprich die an, auch wenn die noch nicht von mir gehört haben oder sonst, sprich die an und bring sie rein und gib diese Einladung einfach an jeden Einzelnen weiter, fördere sie sogar rein, komm, nimm sie mit, hilf die Lahme, die Krüppel, die Leute, die keiner in der Gesellschaft denken, dabei sein sollten bei einer Hochzeit, sie gehören dann auch dazu. Komm, bring sie alle rein. Und alle, die diese Einladung angenommen haben, kamen. Und jeder hat dann eine Leinwand bekommen vom König, damit sie fest gekleidet wurden. Und jetzt kommen wir zu Vers 11 bis 13. Als aber der König hineinging, jetzt ist der ganze Saal, Hochzeitssaal voll, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Man hat nichts zu sagen, wenn Gott mal so eine Frage stellt. Und da sprach dann der König zu den Dienern, bindet ihn Hände und Füße, führt ihn weg, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Er gehört da nicht hin, ohne diese Hochzeitskleid. Nochmal, die Hochzeitskleid ist die Gerechtigkeit. Also, ich stelle mir vor, kommt einer, schleicht einer rein, war aber nicht eingeladen, hat die Einladung nicht von den Hausherren genommen, sondern er will trotzdem irgendwie so dabei sein, hat sich seine eigene Kleidung da angemacht, kommt da rein und der König merkt und sagt, hey, warte mal, ich habe jeder hier gekleidet. Dieses passt nicht. Wie bist du hier ohne die Gerechtigkeit? Und sagt, kann ich nicht mehr so. Hat nichts zu sagen. Das geht nicht. Nächstes Slide. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit ablegen, um seine Gerechtigkeit anzunehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, bei dem Hochzeitstisch des Lammes, wir können nicht da kommen und sagen, ich war an die Tüte und ich habe Menschen Brötchen und Kaffee gegeben und ich habe dein Wort gepredigt und ich habe für Leute gebetet und guck mal, und das ist, womit ich mich kleide. Und ich komme da mit diese wunderbaren Dinge, die ich liebe zu tun, aber ich komme da vor Gott und das ist meine Kleidung und er sagt, das reicht nicht. Denn meine Gerechtigkeit, meine Selbstgerechtigkeit ist nicht ausreichend. Ich brauche seine. Oder wir gehen, sorry Tobi, der Pastor der Gemeinde und ich predige und ich gebe mich hin und ich bin hier und ich sehe, wie hart Tobi arbeitet, um diese Gemeinde zu dienen und um uns zu fördern und aufzubauen. Und ich ehre ihn dafür. Es ist echt hartes Arbeit. Es ist nicht immer leicht. Und Gespräche nach Gespräche und so weiter und so weiter. Oder Seelsorge oder was auch immer man für Dienst macht. Wunderschönes Dienst an Techniker oder Lobpreisteam oder Kinderdienst. Ist alles wichtig. Aber das ist nicht deine Gerechtigkeit. Und wenn wir damit kleiden und denken, damit komme ich zum Hochzeit des Lammes, es tut mir leid, es reicht nicht. Gott sagt, deine Selbstgerechtigkeit reicht nicht, lass es ab, nimm meine Gerechtigkeit. Und die gute Nachricht ist, wenn wir zum Tisch in seine Gegenwart kommen, mit Dankbarkeit und Vertrauen, er ist mein Versorger und ich bin abhängig von ihm und ich suche nicht immer meine Sachen und ich komme zum Tisch, seine überfließende Güte und ich bringe meine Sorgen und ich bringe meine Tränen und ich bringe meinen Schmerz und ich vermeide die nicht und ich gehe nicht in die Arbeit und ich versuche nicht selber Lösungen, sondern ich bin hier und ich lasse mich ausfüllen von ihm und ich komme zum Königstisch und demütige mich und ich Tisch zu Tisch und es geht nur an Glauben und Jesus, ich bin bei ihm und er führt mich dem Herrn. Wenn ich an seinem Tische komme, dann diese Selbstgerechtigkeit wird nicht da sein. Es ist ein Heiligungsprozess, was er mit uns die ganze Zeit jetzt geht. Und wir müssen uns keine Sorge machen, ich bin dann nackt vor Gott stehen. Nein, die ganze Zeit bereitet er uns und kleidet er uns, wenn wir an seinem Tisch kommen. So ist die Einladung, an seinem Tisch zu kommen. Seine Gnade. Mach dich bereit. Er ist bereit auf dich. Er ist bereit für dich und er bereitet dich. Ankunft, Advent, eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit zu ersinnen und zu erinnern. Er ist gekommen, was er uns anbietet, was er uns getan hat, dass wir gerettet sind, dass er wiederkommt. Ich will mich vorbereiten. Ich bin bereit, sogar zu leiden. Ich bin bereit, den Schmerz nicht aus dem Weg zu gehen. Ich bin bereit, meinen Sachen zu sterben, zu meinen Sachen. Ich bin bereit, ich komme. Und ich empfange den Anteil des Königstisches. Und mit dem vollen Vertrauen, dass wenn das Hochzeit des Lammes ist, ich bin dann mit seiner Gewand, seiner Gerechtigkeit gekleidet. Nächstes Slide. Kommen wir zu der Anwendung. Ich will nur eine Zusammenfassung. Wie können wir ganz konkrete Fragen für uns zu bewegen an dem Schaubrottisch oder der Tisch des Angesichts, vor seinem Angesicht. Es geht um die Gegenwart vor ihm, ständig zu sein. Halten wir überhaupt den Sabbat? Nehmen wir den Sabbat? Es ist ein Gebot, wo er sagt, es ist ein ewiges Bund. Halten wir den Sabbat, dass wir Zeit nehmen, ob es dann Samstag oder Sonntag oder wann auch immer. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, ist, dass wir in seiner Gegenwart kommen. Dass wir bewusst Zeit dafür, das ist ein Opfer. Zeit in unseren Tag einzuräumen, ganze Tage der Woche einzuräumen. Das ist ein Opfer. Aber es ist ein Opfer. Und es ist immer vor seinem Angesicht. So komm in seine Gegenwart an seinem Tisch mit Dankbarkeit. Psalm 100, Vers 4 sagt, wir treten ein in seine Gegenwart durch Dankbarkeit und verweile in seiner Gegenwart. Bewundere ihn. Das ist in Psalm 27 so gut beschrieben. David sagte, eines erbitte ich von dem Herrn. Ich komme in seine Gegenwart. Ich will die Lieblichkeiten des Herrn bewundere, anschauen. Ob das in der Natur ist oder in seinem Wort oder im Gebet. Aber bewundere ihn. Komm in seine Gegenwart und verweile da. Und einfach vor ihm sein, vor seinem Angesicht sein. Nächstes. Zum Tisch der überfließenden Güte. Was ist deine Strategie, dein Plan, um in seiner Gegenwart zur Ruhe zu kommen, anstatt von dem Schmerz zu fliehen oder sich um das Problem zu drehen? Überlege, das ist der Tisch. Der Feind ist machtlos, Gottes Güte von dir zurückzuhalten. Gott ist da, er schenkt es, er erfüllt aus. Heißt nicht, dass das Problem weggeht. Heißt aber, du hast alles mit Gott zusammen, was du brauchst, um durchzustehen. und getröstet zu werden. Aber da ist es da. Was ist deine Strategie, die Versuchung zu überwinden, nicht zu vermeiden, nicht wegzufliehen, sondern am Tisch zu sein, vielleicht mit Tränen und Schmerzen, den Kosten, den Leiden zu ertragen, aber bis er tröstet, bis er Heilung schenkt, bis er damit formt, was auch immer er tut in der Zeit, und seinem Tisch zu gehen. Was ist deine Strategie? Nächste. An seinen Tisch der Wiederherstellung zu kommen. Kannst du bitte den nächsten Slide? Geht das, Samu? Nächste Slide, bitte. Haben wir ein Problem mit dem Beamer? Okay. Der nächste Slide, der Wiederhersteller am Königstisch zu kommen. Was bedeutet es für dich? Weil es wird anders aussehen von Mensch zu Mensch. Was bedeutet es für dich, in Demut und in Hingabe zu kommen? Wo muss ich mich demütigen und denken, okay, vielleicht weiß ich es doch nicht so besser? Wo muss ich mich hingeben? Was hält mich vielleicht ein bisschen zurück? Aber ich will das nicht loslassen. Wo müssen wir? Was bedeutet das für dich? Nimm das mit, überlege, geh im Gebet damit. Gott, ist da etwas, wo ich wirklich loslassen soll? Wo ich hingeben soll? Überlege und sinne darauf, was ist das, wie viel mehr wert ist sein Anteil als vielleicht das Anteil über das, was ich hier in der Welt haben könnte. Und an seinem Tisch des neuen Bundes zu kommen, das Abendmahltisch. Ja, es hat viel mit Buße und Umkehr zu tun. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, wir sterben zu unserer Wille, unsere Sache, um seinen anzunehmen, sein Leben anzunehmen. Was lohnt es sich, alles in der Welt zu gewinnen, aber den Himmel verpassen, meine Seele zu verlieren? Also hören wir auf die Überführung des Heiligen Geistes? Sind wir offen? Haben wir offene Ohren, dass der Heilige Geist sagen kann, das hier nicht gut, das hier sollten wir daran arbeiten, das hier sollten wir, vielleicht sollst du dich entschuldigen, geh zu jemandem und versuchen zu versöhnen, dich entschuldigen. Hören wir auf die Überführung des Heiligen Geistes oder sind wir einfach mal so, das ist unangenehm. Ja Gott, ich sage dir meine Entschuldigung, aber nicht den Mensch. Das ist dann wieder mal so ein bisschen peinlich. Ja? Hallo Demut, hallo Ehrlichkeit. Hallo, ich gebe mich dir hin, dein Weg, nicht meins. Dein Anteil, deine Vergebung, deine Versöhnung zwischen uns und das fließt dann über, wie mein Becher fließt über und es geht hier auch dann. So, hören wir auf die Überführung des Heiligen Geistes. Hebräer 3,15, heute, wenn du meine Stimme hörst, so verstockt eure Herzen nicht. Heute hören wir seine Überführung. Sind wir gehorsam? So, mitzunehmen, zu denken, jeder für sich. Aber die Einladung ist da. Mach dich bereit. Er ist bereit für uns. Er ist bereit für dich. Wie viel hat er vorbereitet für uns? Komm, lass uns für uns als Braut vorbereiten für ihn. Denn es gibt einen Platz für uns. Er bereitet es schon vor, es ist schon da. Und wir haben Anteil, seinen Anteil. Wollen wir das haben? Komm, lass uns beten. Könnt ihr gerne dazu kurz mal aufstehen. Jesus Christus, danke so sehr, dass du gekommen bist, dass du geboren bist als Mensch, als Baby, dass du gewachsen bist, dass du alles so gelebt hast, dass du gelehrt hast, dass du Wunder und Zeichen getan hast, dass du so dich hingegeben hast mit deinem Leben, jeden Tag den Vater, und so gelebt hat als ein reines Opfer. Und dann hast du dich komplett hingegeben am Kreuz und dein Leben hingegeben, uns zu retten. Danke für die Auferstehung, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass du uns nicht zurückgelassen hast, sondern den Heiligen Geist gegeben hast, damit wir Anteil an deiner Portion, deine Erbe, deine Königstisch, dass wir essen können, was du bekommst, dass wir die Erlösung haben, was du gewonnen hast, dass wir auch auferstehen werden, dass wir auch in den Himmel kommen und dass wir da die Braut sein werden, deine Braut sind und werden am Hochzeitstisch des Lammes sein. Danke, dass du schon so viel vorbereitet hast und bist bereit auf uns. Herr, hilf uns, diese Gedanken, hilf uns wirklich zu sinnen und uns als Braut uns vorzubereiten. Denn die Zeit kommt, die Hochzeit ist bald da und wir freuen uns und wir brauchen auch Hilfe, denn wir sind Menschen und wir leben in einer Welt, die mehr und mehr verrückt geht. Hilf uns, dich zu sehen und an deinem Tisch zu kommen. In Jesu Namen. Amen.